Mein Gast im heutigen Viaduktstudio, Dr. Senta Zille. Unser Thema: Puppen in Pakistan. Senta, erstmal schönen guten Tag.
Guten Tag.
Wenn man Ihren Lebenslauf oberflächlich betrachtet, staunt man ein bisschen über die vielen verschiedenen Dinge, die Sie gemacht, gelernt, getan haben. Dann, wenn man ein bisschen genauer studiert, merkt man, dass alles zusammengehört. Haben Sie Ihr Leben von vornherein auf ein Ziel gestaltet oder sind viele Dinge per Zufall entstanden?
Ich wollte hauptsächlich Dinge gestalten und schön machen. Und deshalb habe ich ein künstlerisches Studium gewählt und bin Grafikdesignerin geworden. Und mir war es eigentlich egal, welche Arbeit ich annahm. Hauptsache, ich hatte die Möglichkeit, etwas Neues dazuzulernen. In der Gebrauchsgrafik kann man Ausstellungen gestalten, man kann Drucksachen machen, man kann aber auch Spielzeug entwerfen oder Kindermode. Und ich war immer froh, wenn es sich abwechslungsreich ergab, dass meine Auftraggeber aus unterschiedlichen Branchen kamen.
War dieses Gefühl, dieses Interesse für Kunst eine Sache, die Sie auch als Kind erlebt haben?
Ich stamme aus einer sehr sportlichen Familie. Alle waren gute Skifahrer und hingen meistens in den Turnhallen an Ringen, und dagegen habe ich mich gewehrt. Ich wollte etwas machen, wo ich für mich schön ruhig sitzen konnte und basteln oder zeichnen oder was ausdenken. Und ich glaube, aus Protest habe ich dann einen Beruf erwählt, der ganz aus dem Rahmen fiel.
Finde ich sehr sympathisch, muss ich persönlich sagen, aber das nur nebenbei. Doch haben Sie auch ganz andere Dinge studiert, Archäologie, Philosophie und dann schließlich Pädagogik?
Das war erst viel später, als meine vier Kinder aus dem Gröbsten heraus waren, dachte ich, ich muss jetzt wieder mal was für meinen Kopf tun, denn als Grafiker arbeitet man sehr viel für den Papierkorb. Mhm. Wenn eine Sache abgeschlossen ist und gedruckt ist, dann wirft man alle Entwürfe weg und das nächste kommt dran. Und ich wollte eigentlich sehen, dass ich, als die Kinder mich nicht mehr voll in Anspruch nahmen und ich nur nachts meine Grafik machen konnte, dass ich dann nochmal in die Universität gehen konnte. Und ich wollte einfach promovieren. Ich wollte schauen, ob ich das schaffe.
Und geschafft haben Sie es und sind dann in eine pädagogische Laufbahn gekommen.
Nein, das war parallel dazu. Aha. Ich habe 1978 einen Job angetragen bekommen, nur 6 Wochenstunden an einer Berufsfachschule in der Modeabteilung zu unterrichten. Und es hat sich herausgestellt, dass ich für den Lehrberuf geeignet war. Und dann habe ich immer mehr bekommen, einen halben Vertrag, einen vollen Vertrag. Und am Ende war ich dann stellvertretende Schulleiterin und konnte frühzeitig pensioniert werden.
Das war vielleicht auch wieder ein Glücksfall. Also doch, ein paar Dinge sind per Zufall entstanden, aber Sie haben es auch verstanden, diese Dinge rechtzeitig zu erkennen und auch zu lenken.
Ja, ich habe alles mit Begeisterung gemacht und vielleicht bin ich dadurch leichter durchgekommen als andere. Ich hatte keine Mühe mit den Schülern, die ja alle Erwachsene waren, an dieser künstlerischen Ausbildungsstätte in Berlin. Es ist der Lette-Verein. Und wenn ein Lehrer Freude an seinem Beruf hat und die Studenten oder Schüler gerne mitgehen, dann ist es ja keine Belastung. Und dadurch, dass ich nebenher studierte, konnte ich auch immer das Neueste den Schülern bieten. Und als dann Stellen frei waren, habe ich mich halt beworben und bin zufällig ausgewählt worden.
Salto de la cama, abro la ventana, lanzo mis deseos. Surcos en el aire, vuelan por las calles, llevando un háblame.
Senta, Sie sagten vorhin, Sie haben immer mit Freude unterrichtet. Sie haben sehr gerne mit den jungen Menschen zusammengearbeitet. Und als stellvertretende Schulleiterin konnten Sie aber dann frühzeitig pensioniert werden. Hat es Ihnen nicht ein bisschen leid getan, mit dem Job aufzuhören?
Ja, schon, aber ich hatte so schlechte Knochen und war so gehandicapt, dass es keine andere Wahl gab. Und gerade zu der Zeit hat sich ein ehemaliger Grafikstudent bei mir wieder gemeldet und hat gesagt, Sie müssen unbedingt mein Dorf anschauen in Pakistan, das ist so rückständig, dass sich dort niemand hinwagt. Die Leute, die sind so armselig und ich würde gerne etwas für mein Dorf tun. Könntet ihr nicht mal kommen und mich besuchen?
Das ist eine sehr schöne Geschichte, aber wenn ich kurz unterbrechen darf, wieso dachte er, dass Sie sich für sowas interessieren würden?
Weil ich schon früher mal in Pakistan gewesen bin, in den 60er Jahren. Eines meiner Kinder ist dort geboren. Wir waren als Berater für Industrieanlagen dort und 2,5 Jahre. Und das war von 1966 bis 68. Ich fand Pakistan sehr interessant und deshalb habe ich mich mit diesem Studenten häufig über seine Heimat unterhalten und so entstand etwas wie eine Freundschaft.
Das verstehe ich jetzt, die Pakistan-Connection. Und jetzt gleich nach der Pensionierung, trotz der etwas fragilen Knochen, fahren Sie nach Pakistan, um sich ein heruntergekommenes Dorf anzuschauen.
Ja, es ist dort schön heiß. Das tut den kaputten Knochen sehr gut. Und wir sind das erste Mal nur ungefähr 2 Stunden in dem Dorf gewesen. Ich war dermaßen geschockt über die Armut der Leute, dass ich vielleicht aus freien Stücken da nie mehr hingegangen wäre. Aber mein Mann, der Architekt ist, der sagte sofort, wir müssen wiederkommen und einen Videofilm drehen, denn so mittelalterliche Adobehäuser hätte er eben noch nirgends im Land bemerkt. Und es wäre doch ganz schön, einen Film über dieses Dorf zu drehen, wie der Tagesablauf der Bauern ist, von Sonnenaufgang bis nach Sonnenuntergang.
Das war also eine ganz andere Seite von Pakistan, eine Seite, die Sie damals beim ersten Mal noch nicht erlebt hatten.
Ich hatte Lehmdörfer gesehen, weil ich damals eben in einem Bungalow wohnte und ja, als Expertenfrau wird man natürlich in der High Society herumgereicht. Ich hatte mir aber ein Pferd damals gekauft, ein Kutschpferd, und bin mit diesem auf dem Rücken dieses Pferdes auch in Dörfer geritten und habe schon in der Umgebung von Gujranwala, das auch im Punjab liegt, Dörfer gesehen, aber so ein ursprüngliches Dorf, ohne Elektrizität, ohne Straße, ohne Schule, ohne alle Annehmlichkeiten der modernen Technik, hatte ich noch nie betreten.
Und der Anblick war nicht unbedingt romantisch?
Nein, ich habe nichts Romantisches gesehen. Ich war eher geschockt, weil die Leute völlig verlaust, unfrisiert, heruntergekommen, unterernährt waren. Sie hatten Lumpen an. Man sah, dass sie vielleicht nur ein Kleid pro Jahr sich leisten konnten. Alle waren barfuß, niemand hatte Schuhe an. Aber die ganze Dorfgemeinschaft war die Familie von diesem ehemaligen Schüler.
Ah ja, und die eigene Gesellschaft, die eigene Regierung Pakistans kann für solche Dörfer auch nicht von sich aus was machen?
Es ist niemand daran interessiert. Mhm. Denn Sie wissen ja, dass die Stadtbevölkerung in Pakistan sehr schnell gewachsen ist. Lahore war in den 60er Jahren eine Gemeinde von 1 Million, jetzt hat dieselbe Stadt 6 Millionen Einwohner und diese 6 Millionen sind nicht durch Geburtenrate entstanden, sondern durch Landflucht. Jeder, der in der ersten oder zweiten Generation vom Land in die Stadt abgewandert ist, ist stolz auf seinen neuen Status und möchte nicht aufs Dorf zurück. Also die wenigsten Pakistaner, die ich kenne, halten Kontakt zu ihrer ehemaligen Dorfgesellschaft, weil sie sich glücklich fühlen, eine bessere Situation für sich selber gefunden zu haben.
Also was das Landleben, was das Dorf sozusagen betrifft, ist es dann eine fatale Teufelsspirale. Es kann nur noch nach unten gehen und immer schneller.
Ja, wenn die Leute nicht lernen, sich selbst zu helfen, dann können sie auf den Dörfern nicht überleben. Die Erbteilung ist so idiotisch. Wenn ein Vater stirbt, dann hinterlässt er sein Land allen seinen Söhnen. Und jeder Sohn bekommt wieder seinen Teil zugeteilt. Und so sind in den letzten 2 Generationen die meisten Landbesitze 5-mal unterteilt worden und dadurch sehr, sehr klein geworden. Und von einem Acre Land kann keine 20-köpfige Familie mehr leben. Da kann man auch irgendwelche hochwertigen Gemüse anbauen. Es reicht einfach nicht mehr. Die Leute müssen über die Schulbildung zu einer Berufsbildung kommen. Und der Berufsbildung im alten Sinn steht das Kastenwesen gegenüber und im Weg. Ein Schuster zum Beispiel, ein Meister der Schuhmacherkunst, der mit Goldfäden wunderschöne Prunkschuhe sticken kann für die Bauern zu den Hochzeiten, würde nie einen Sohn eines Landwirts unterrichten in der Schuhmacherkunst. Er wird immer aus seiner eigenen Familie der Schuhmacherzunft Kinder anlernen, aber nie jemanden von außen nehmen. Der Landbesitzer hat das höchste Ansehen in so einem Dorf und die Handwerker sind weit unter ihm. Und da auch nicht zwischen diesen verschiedenen Gesellschaftsschichten geheiratet werden kann, weil einfach das Vermögen nicht in andere Schichten hineingetragen wird, ist es ziemlich schwierig, aus der Misere zu kleinen Einkommen herauszukommen.
Und diese Dinge, diese Attitüden, die man tatsächlich fast mittelalterlich nennen könnte, die sind tatsächlich noch so stark in Pakistan oder betrifft das wirklich nur das Leben auf dem Land?
Es betrifft 70% der Bevölkerung, denn so viel leben noch auf dem Land. Und ich denke, es wäre Aufgabe des Staates, wenn wir von uns aus denken, Berufsschulen zu gründen, damit die Bauernsöhne wenigstens das, was sie mit wenig Land machen können, gut machen lernen. Oder dass neue Berufsbilder geschaffen werden, die nicht durch das Kastenwesen schon vorausbestimmt sind. Und das war meine Idee, dass die Leute, die zusätzliches Einkommen brauchen, einfach etwas machen müssen, was nicht von einer bestimmten Familie oder einem Familienclan besetzt ist.
Well, they really came in handy, she'd say. Hattie, don't spank that boy. What you wanna go do that for? He didn't drop no apple core, but I don't have grandma anymore. And if I get to heaven, I'll look for grandma's hand.
Senta, der Gedanke, dass man in diesem Dorf oder in einem solchen Dorf irgendeine neue Arbeit, eine neue Beschäftigung erfinden könnte, etwas, was noch nie da gewesen ist, damit niemand sagen kann, das gehört uns, das ist Arbeit, das ist Tätigkeit von unserer Schicht, weil es neu ist, konnte keiner das erstmal in Besitz nehmen. Hat eine wunderbare Logik.
Ja, und es kam dazu, dass ich eine kaputte, altertümliche Puppe aus Stofffetzen fand, die vom Hund halb aufgegessen war, mit 10 Fingern und 10 Zehen. Und dann das zum Anlass nahm, die Mädchen, die mich baten, ihnen doch zu zeigen, wie man Geld verdient, zu fragen, wer hat denn diese Puppe gemacht? Und dann sagten sie, ach, die ist uralt, die hat unsere Großmutter gemacht. Und dann sagte ich, die könnt ihr eigentlich nachmachen. Wenn das hier im Dorf schon mal vorhanden war, dann könnten wir das doch versuchen. Vielleicht kann man sowas verkaufen. Und dann sagten sie, ach nein, das können wir nicht, das ist viel zu schwer. Aber dieser Puppengedanke, der blieb bei mir haften und ich habe mich in den Basaren umgesehen, ob es überhaupt handgemachte Puppen oder Spielzeug gibt. Nein, gab es nicht. Es gab wunderschöne Sachen, die Touristen kaufen konnten für ihren Haushalt, zum Beispiel Messingteller, Kupferteller, handgetrieben, handgeknüpfte Teppiche. Es gibt auch sehr viele Sachen aus Halbedelstein oder aus Marmor und wahnsinnig teuren Schmuck in Gold und Silber. Aber es gab kein unnötiges Spielzeug oder Souvenir zu kaufen. Und so bin ich mit dieser Mitteilung wieder im nächsten Jahr ins Dorf zurückgegangen. Inzwischen hatte sich meine Tochter Laila, die Ärztin ist, verpflichtet, in diesem Dorf als Volontärin zu arbeiten. Sie blieb dort 18 Monate und meine Pensionierung lief noch. Und 1993 bin ich dann zum Besuch wieder ins Dorf gekommen, um die Tochter zu besuchen. Und habe den Leuten gesagt, also Puppen wären wirklich etwas, was euch Geld bringen könnte, falls ihr sie so schön macht, dass euch niemand kopiert und dass die Diplomaten und Besucher des Landes oder auch Experten, die im Land gut Geld verdienen, als Souvenir kaufen möchten und als liebenswertes Andenken an Pakistan mit nach Hause nehmen.
Und da haben die Mädchen des Dorfes mit großen Augen sie angeguckt oder haben die es gleich geglaubt?
Es hat niemand geglaubt, aber ich hatte Gelegenheit, eine Männerversammlung zu befragen, ob es ihnen recht wäre, dass ihre Frauen durch Handarbeiten Geld verdienen. Und dann haben sie gesagt, wenn du kommst, dann schicken wir unsere Schwestern, unsere Cousinen, unsere Ehefrauen sofort. Denn dann wissen wir, dass es was wird. Amjad, dein Schüler, hat uns gesagt, dass du eine gute Lehrerin bist und dann wollen wir das gerne mit unterstützen und mittragen. Und anschließend an diese Männerversammlung hatte ich dann Gelegenheit, mit Frauen in einem anderen Hof zu sprechen. Die Häuser sind alle umfriedet mit Lehmmauern, also man kann von außen überhaupt nicht hineinschauen. Die Frauen waren also in einem Nachbarhof versammelt. Und dann sagte ich ihnen, also ich denke an Puppen, und zwar an pakistanische Puppen mit echten Haaren, mit echten Lederschuhen und mit dem ganzen Schmuck, den die Frauen hier im Land tragen. Das müsste ein sehr guter Artikel sein und ich würde gerne im November kommen und wenn Sie noch begeistert sind und mit mir arbeiten wollen, dann würde ich mir zunächst mal 3 Monate gönnen bei Ihnen und sehen, wie es sich anlässt.
Ist das typisch für diese Gegend, dass die Männer eine eigene Versammlung haben, die Frauen eine eigene Versammlung und dass die Männer doch trotzdem sagen, ja, es ist uns recht, dass die Frauen arbeiten und für sich verdienen? Oder ist das ungewöhnlich?
Es ist so, dass man den Anstand wahren muss und deshalb sind die Männer streng getrennt von den Frauen, wenn es jemand beobachten kann. Ansonsten arbeiten die Bauern Hand in Hand mit ihren Frauen und da alle verwandt sind, sprechen sie auch alle miteinander. Es ist niemand verschleiert im Dorf, aber man wahrt den Anstand. Es geht zum Beispiel nicht, dass ein Mädchen flirtet. Wenn ein Mädchen über den Zaun hinweg, also über die Mauer hinweg, mit dem Nachbarssohn heiße Blicke austauschen würde, würde der Bruder kommen und sie erschießen. Die Mädchen leben sehr gefährlich, aber sie wissen schon, wie sie zurechtkommen, um ihre Botschaften auszusenden.
Man erfindet ihnen doch irgendwelche Tricks, um die Männer da zu linken. Ne?
Ja.
Das ist erstmal sehr gut. Dann kamen sie wieder in, wann war das, November?
November 1993 fing ich dann an, aber ich habe nicht etwa einen Sack Geld mitgebracht, sondern nur eine Schere. Und habe die Frauen gebeten, doch mal in ihren Kisten nachzusehen, ob sie Stoffreste haben, sodass sie von Anfang an mitarbeiten mussten und mitdenken mussten. Wir hatten auch gar kein Mobiliar, und zwar ein kleines Farmhaus mit Hof zur Verfügung gestellt worden von einem Herrn, der in die Stadt gezogen war und dessen Haus leer stand. Und er sagte, wir könnten da ruhig 2 Jahre kostenlos wohnen, also ich wohnen und die Mädchen arbeiten. Er braucht keine Mieteinnahmen. Und so war der Start, dass wir ohne Möbel einfach auf dem gestampften Lehmboden auf Matten arbeiteten. Die Frauen sind sehr sehr vorsichtig, ja. Sie treten nicht mit schmutzigen Füßen auf eine Matte, wo sie dann sitzen und nähen. Und sie haben Kultur, trotzdem sie alle Analphabeten sind. Und das will in die Köpfe der Stadtbevölkerung nicht hinein, dass Analphabeten sehr zivilisiert sein können und sehr gescheit.
noch zivilisierter als die Stadtbevölkerung sehr oft. Aber dieses ganze Projekt, wie Sie das jetzt beschreiben, steht natürlich in ziemlich krassen Gegensatz zur Entwicklungshilfe, wie Entwicklungshilfe, sagen wir, in der Zeitung steht.
Ich habe es auch nicht als Entwicklungshilfe aufgefasst, sondern als Hilfe zur Selbsthilfe. Die Leute sollten lernen, sich selber zu helfen, und ich wollte auch so früh wie möglich mich wieder zurückziehen, damit sie nicht das Gefühl hatten, von irgendjemandem gegängelt zu werden. Und es ist auch gelungen. Nach 3 Jahren konnten die Frauen selbstständig produzieren, sie konnten die Qualitätskontrolle machen, aber sie konnten nicht selber verkaufen. Und deshalb bin ich immer noch als Volontär vor Ort ab und zu nötig, zum Beispiel Oktober, November, wenn die großen Weihnachtsbasare im Land von den verschiedenen ausländischen Damenkreisen veranstaltet werden, die amerikanische Frauengesellschaft, die britische, ein deutscher Weihnachtsbasar in Karachi im Nobel Hotel Sheraton. Also zu solchen Veranstaltungen können die Dorfmädchen nicht gehen. Sie würden es erstens nicht schaffen, mit den Ausländern zu sprechen, und sie würden auch ihren guten Ruf im Dorf verlieren.
Aus diesem Anfang ist aber jetzt so ein wichtiges Geschäft gewachsen, Sente.
Ja, inzwischen haben 120 Leute regelmäßig Einkommen aus diesem Puppenprojekt, und nach 2 Jahren waren wir so bekannt im Land, dass ich zu den verschiedenen Botschaften gehen konnte, zu Coffee Mornings, und auch den deutschen Botschafter besuchen konnte und darum bitten konnte, uns doch zu helfen, ein Frauenzentrum zu bauen. Die Frauen konnten natürlich alles verdienen, was für das laufende Geschäft nötig war. Sie konnten Material erwirtschaften, und sie konnten ab und zu eine Schere dazu kaufen, und sie konnten die Transportkosten tragen aus dem Puppengeschäft. Aber um eine Schule aufzubauen, das hätte wahrscheinlich 100 Jahre gedauert aus eigenen Kräften. Und so baten wir die deutsche Botschaft, uns doch aus dem Topf für Kleinstprojekte 15.000 Mark zu schenken. Und wir haben jetzt ein wunderschönes Frauenzentrum, das genau in den Charakter des Dorfes passt als Bau. Aber es ist mit Hilfe eines Wettbewerbs entstanden. Wir haben 3 Schulen aufgefordert, die Architekten ausbilden im Land, doch Einsendungen zu machen. Und von der Indus Valley School aus Karachi sind sogar 2 Professoren mit 10 Studenten gekommen und haben Grundlagenforschung über die Bauformen des Dorfes gemacht und sehr schöne Lösungen dann eingeschickt. Und aus diesem Wettbewerb ist dann ein Gebäude entstanden, das sehr funktionsfähig ist und den Leuten auch sehr sympathisch ist. Kleine Räume für kleine Gruppen und große hallenartige Klassenzimmer, wo sie sich versammeln können, wo auch mal 150 Leute reinpassen, wenn ein Vortrag gehalten wird oder irgendein Gast kommt, der ein Puppentheater aufführt oder Volkstänze. Ich versuche immer, alle Freunde zu animieren, doch ins Dorf zu kommen und zu zeigen, welche Berufe sie ausüben. Und so haben wir abwechslungsreiches, buntes Programm. Im nächsten Herbst wird sogar die Orientalistin Frau Professor Annemarie Schimmel ins Dorf kommen und statt in der Stadt in diesem Lehmdorf ihre Vorträge halten, und die Zuhörer werden aus der Stadt in das Dorf kommen.
Das ist schon ein enormer Erfolg, muss man sagen. Es ist euch also gelungen, mit diesen Puppen den Zerfall und den Verfall des Dorfes und der Gemeinschaft zu stoppen, richtig?
Ja, die Leute haben gesehen, dass sie da bleiben können, wo sie zu Hause sind, wo sie sich wohl und sicher fühlen. Wenn sie nur 20 Kilometer vom Dorf entfernt eine Arbeit annehmen, sind sie total unglücklich, weil sie Heimweh bekommen. Mhm. Wir haben es mit einigen Jungen probiert, sie in eine Gärtnerlehre zu geben oder in eine Tischlerlehre in Lahore oder in einen Computerkurse anzubieten in der Stadt. Das hat nicht lange gedauert, dann waren die Jungen wieder zurück im Dorf bei Mama, weil das Essen eben nach Gewohnheit gekocht war und kein bisschen anders.
Sicher, also jetzt, wo es richtig angelaufen ist, nach 6 Jahren, besteht die Gefahr, dass das zu einem Art Fließbandbetrieb wird, dass die Qualität dieser schönen Puppen nicht mehr so exquisit ist wie zu Anfang?
Nein, im Gegenteil. Jede Frau ist verantwortlich für ihre Puppe, für ihr Produkt. Und es ist ein Wettbewerb, wer die schönste macht. Jeden Monat wird die schönste Puppe ausgestellt und das Mädchen, das die eben gemacht hat, die Monatspuppe, ist besonders stolz und bekommt auch eine kleine Aufbesserung des Preises. Wir haben es so gemacht, dass im Laufe der Jahre verschiedene Puppenpärchen entstanden sind. Ich bin in die entlegensten Gegenden von Pakistan gereist und habe mit Minoritäten gelebt, zum Beispiel mit den Kalashis in der Gegend von Chitral im Hochgebirge, wo Alexander der Große seine fußkranken Soldaten hinterlassen hat und die Leute heute noch blaue und grüne Augen haben. Und so habe ich von den Völkern Pakistans sehr viele verschiedene Trachten studiert und in dem Frauenzentrum 4 Werkstätten eingerichtet, für jede Provinz eine Werkstatt. Und die Mädchen, die eine Puppe machen wollen, gehen zu den Leiterinnen dieser Werkstätten, die ich vorher ausgebildet habe natürlich, und fragen, darf ich eine Punjabi-Braut machen? Und dann sagt die Werkstattleiterin, nein, wir haben hier schon 6 sitzen und keinen Auftrag, geh mal zu den nördlichen Regionen, vielleicht brauchen die ein Kalashi-Mädchen. Und so kriegen sie dann von den Werkstattleiterinnen gesagt, welche Puppe sie machen sollen, und alle haben gelernt, alle Puppen zu machen. Sie unterscheiden sich nur im Schmuck und im Outfit, aber die Puppe ist eigentlich immer der gleiche Balg, nur verschiedene Hautfarbe, verschiedene Perücken, verschiedener Schmuck, verschiedene Kleidung.
Ich habe schon farbige Fotos von diesen Puppen gesehen. Ich muss auch sagen, die sind tatsächlich sehr, sehr schön. Relativ einfach gehalten natürlich, aber von der Ästhetik, von der Form wirklich sehr angenehm anzusehen. Ich kann mir vorstellen, dass die wirklich einen guten Absatz finden.
Ja, und für europäische Begriffe sind sie auch preiswert. Mhm. Sie sind 50 Zentimeter groß, mit Wolle gestopft, also Naturprodukt, und kosten zwischen 60 und 150 Mark. Das ist für eine handgemachte Puppe in Deutschland kein Preis. Und dadurch kaufen natürlich die Ausländer im Land sehr gerne diese Artikel als Souvenir.
Also ungefähr 100 Mark für eine 50 Zentimeter handgemachte, mit Wolle gestopfte Puppe aus einem Pakistani-Dorf. Das klingt wie preiswert, aber 100 Mark für die Leute im Dorf, das ist eine Menge Geld.
Ja, die Kaufkraft ist viel größer. Das Essen wird ja im Dorf selber produziert. Die Leute kaufen wenig Nahrungsmittel dazu. Und es ist eine gewaltige Geldspritze für das Dorf.
Und das kommt wieder in Zirkulation, es fängt ja der Kreislauf wieder von vorne an.
Ja, es ist schon nach 4 Jahren soweit gewesen, dass 3 Schusterfamilien zurückgewandert sind in das Dorf und ein Schmied, der jetzt täglich von den Bauern Werkzeuge repariert und landwirtschaftliche Geräte ausbessert. Es ist dazu gekommen, dass die Männer zu mir kamen und sagten, bitte zeig uns auch, wie man Geld verdienen kann, denn wir können ja nur noch Puppenmacherinnen heiraten. Und dann habe ich gesagt, nein, um Gottes Willen, die Frauen sind schon überlastet mit Haushalt und Kindern und Feldarbeit. Sollen sie auch noch euer Bargeld verdienen, damit ihr euch ein schönes Leben machen könnt? So kann das nicht gehen. Und jetzt haben wir ein technisches Trainingszentrum für Männer angefangen, vor 1,5 Jahren. Die Männer machen Solarkocher, einfache Maschinen, um Bausteine zu pressen. Dann machen sie Blechspielzeug. Und ich hatte das Glück, dass ein Lions Club in Neckarsgemünd einen Volontär gesponsert hat, einen jungen Lehrer, einen Techniklehrer, der zweimal drei Monate ins Dorf kam und den jungen Männern richtig guten Technikunterricht gegeben hat. Sie können jetzt Miniatur-Rikschas und Miniatur-Traktoren aus Blech schneiden und zusammenlöten. Der Strom kommt von der Solaranlage des Frauenzentrums, die ich von der japanischen Botschaft gebettelt habe. Also es ist jetzt eigentlich ein holistisches Projekt entstanden, denn in dem Männerzentrum werden auch Seminare abgehalten, zusammen mit Universitätsexperten, Professoren und Studenten, die mit den Bauern zusammen über Landwirtschaft und Viehzucht beraten, sich austauschen und gute Ratschläge geben, auch Gemüseanbau vorrechnen, wie viel mehr Geld über gezielten Gemüseanbau erwirtschaftet werden könnte, im Gegensatz zu den üblichen Anbausorten der Urgroßväter. Noch ist es Sitte, dass man Reis und Mais, Zuckerrohr und Weizen anbaut. Also große Ernten für kleine Felder sind nicht das Richtige. Aber ich bin kein Landwirt, deshalb ist es besser, wenn das die Universitätsprofessoren machen.
Aber das ganze Projekt nimmt natürlich jetzt Dimensionen an, von denen Sie sicherlich zu Anfang nicht geträumt haben. Auch sogar internationale Dimensionen. Ich meine nicht nur Neckargemünd, sondern auch ganz andere Länder.
Ja, es ist als einziges Projekt für die weltweiten Projekte der Expo 2000 ausgewählt worden, also als einziges pakistanisches Projekt, und wird dort vorgestellt werden. Indien und die umliegenden Länder haben 20, 30 Projekte, aber Pakistan hat nur eines, das so eingeschlagen hat und ohne große fremde Hilfe erfolgreich ist und wahrscheinlich sich auch erfolgreich weiter behaupten wird, wenn es ganz in pakistanischen Händen sein wird.
Also sogar die Regierung der Bundesrepublik hat irgendwie Notiz davon genommen.
Ja, über die deutsche Botschaft haben wir Artikel in den deutschen Zeitschriften gehabt und auch die Deutsche Welle hat berichtet. Und dadurch ist es sehr bekannt geworden. Ich habe auch für die pakistanische Regierung im vergangenen Jahr in Bad Godesberg eine Ausstellung aufgebaut, an der wir teilnahmen. Aber ich habe noch von 11 anderen Nichtregierungsorganisationen die besten Handarbeiten ausgesucht und mitgebracht nach Bad Godesberg für eine große Ausstellung, um das Image dieses sehr verschrienen, korrupten Landes etwas aufzubessern.
Das ist auch natürlich ein Verdienst, aber ich meinte auch, dass andere Länder, wie Kamerun zum Beispiel, habe ich erfahren, und auch Kolumbien, ähnliche Projekte in ihren eigenen Ländern aufbauen wollen mit ihrer Hilfe.
Ja, sobald Frauenorganisationen von diesem Puppen Projekt gehört haben, haben sie mich eingeladen und ich hatte natürlich keine Zeit, die Pakistaner im Stich zu lassen, aber vor einem Jahr habe ich angefangen, Kamerun zu besuchen. Dort sind inzwischen 30 Puppenmacherinnen am Werk, die an die Botschaften verkaufen. Und in Kolumbien habe ich vor etwa 5 Monaten angefangen, Lehrerinnen auszubilden. Das ist eine ganz andere Arbeit, denn die Frauen haben alle Schulbildung und sind auch vorbelastet als Schneiderinnen, ausgebildete Schneiderinnen oder Hutmacherinnen, sodass es nicht so schwierig ist wie mit einem Dorf von Analphabeten. In Pakistan, in Tatagulamka di Roka, hatte ich nur eine Frau unter 1200 Dorfbewohnern, die lesen und schreiben kann.
Tja, das sind natürlich Aspekte, das sind Zahlen, die wir uns hierzulande schwer vorstellen können. Aber ich meine, Sie können es nicht lassen, wenn ich das ganz salopp formulieren darf. Als Sie damals aus dem Schuldienst ausgeschieden sind, haben Sie sich die Rente nicht ein bisschen anders vorgestellt?
Ich wollte eigentlich etwas machen, was ich noch tun kann im Alter, im sogenannten Alter. Ich schaue ja aus meinen Augen hinaus und sehe nicht immer meine Falten. Und ich fühle mich jetzt wieder so gesund und stark, dass ich denke, ich werde schon noch 5 Jahre durchhalten.
Also so wirken Sie auf jeden Fall. Und ich muss sagen, das ist vielleicht die beste Werbung für ein solches Projekt. Das hält auch noch jung. Sie haben es auch vor, ein bisschen was in Island zu machen.
In Island ist in den Westfjorden eine starke Landflucht. Und die isländische Fischindustrie hat Fremdarbeiter oder Gastarbeiter aus ganz Europa angeworben und als das noch zu wenig war, dann auch in Asien. So kommt es dazu, dass in den Westfjorden in ganz kleinen Gemeinden bis zu 45 Nationalitäten vertreten sind. Und die Gemeinde Isafjordur hat eine deutsche Beraterin für Tourismus und für Landschaftsschutz bezahlt, die dort vor Ort arbeitet und plant. Diese Dame hat mich informiert, dass im Nachbarort Flattery ein Museum durch eine Schneelawine völlig zerstört worden ist. Zusammen mit einer größeren Katastrophe sind 20 Menschen umgekommen. Und als ich das hörte und Tourismusförderung und internationale Gemeinde, dachte ich, es wäre an der Zeit, meine eigene Puppensammlung, die über 50 Jahre entstanden ist, als Grundstock für ein neues Museum zu spenden. Und deshalb bin ich dieses Jahr nach Island auf Einladung gefahren, habe eine kleine Ausstellung aufgebaut mit meinen alten Puppen. Und die Leute waren so dankbar, dass sie gesagt haben, das ist ja genau das, was wir brauchen für die Völkerverständigung. Komm doch bitte nächstes Jahr und vor unserem internationalen Fest des Antirassismus-Tages könnten wir doch aus einer Frauengruppe, die aus vielen verschiedenen Vertreterinnen der Weltbevölkerung besteht, einen Puppenkurs machen, einen Crashkurs und dann diese Puppen ausstellen zu dem internationalen Festival.
Unglaublich, so kann man im Rentenalter eigentlich mehr machen als im ganzen Berufsleben.
Es kommt dazu, dass man eben alles, was man im Leben gelernt hat, dann bei so einem Hobbyauftrag benutzen kann.
Hobbyauftrag, das ist natürlich schön gesagt, ich sehe das vielleicht ein bisschen anders, aber auf jeden Fall weiß man, warum man das alles gelernt hat.
Ja.
Frau Sente Sille, herzlichen Dank, dass Sie da waren. Das war unsere heutige Ausgabe von Viadukt. Es fing alles mit Puppen in Pakistan an. Jetzt ist es ein eigenes World Wide Web. Die Redaktion hatte Margit Mioske. Am Mikrofon Jolien Brettingham-Smith.